Wir befinden uns gerade im ersten Petrusbrief, Kapitel 4, Verse 10 bis 11. Dient einander, jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, als gute Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Wenn jemand redet, so rede er es als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so tue er es aus der Kraft, die Gott darreicht. Damit in allem Gott verherrlicht wird durch Jesus Christus, ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ja, wir haben uns schon ausführlich mit dem Thema beschäftigt. Ich möchte aber heute nochmal auf einige Gaben eingehen. Wir haben bereits gesehen, dass es heute nicht mehr alle Gaben gibt, die es damals im ersten Jahrhundert gab. Und ich habe auch schon die Gründe angeführt. Ein ganz wichtiger Punkt war natürlich, dass das Wort Gottes abgeschlossen ist. Mit dem letzten Buch der Bibel, mit der Offenbarung, wurde der Kanon vollendet. Und dadurch erübrigt sich das Vorhandensein der Gabe der Prophetie, durch die ja das Wort Gottes letztendlich geoffenbart worden ist. Die Reihenfolge, in der verschiedene Briefe geschrieben worden sind, unterstützt das noch. Das können wir sehen, wenn wir schauen, wann sind die verschiedenen Briefe geschrieben worden, die Gaben oder die verschiedene Gaben erwähnen. Da sehen wir, dass der erste Korintherbrief ein sehr früher Brief ist, ungefähr im Jahr 55 nach Christus geschrieben. Und im ersten Korintherbrief haben wir eine große Liste von Gaben. Da werden die ganzen Wundergaben, die Zeichengaben, wie Zungenrede erwähnt, die prophetischen Gaben, und es wird ausführlicher darüber berichtet als in den anderen Briefen. Das wurde geschrieben eben im Jahr 55. Im Jahr 56 wurde dann der Römerbrief geschrieben, ein Jahr später. Und hier sehen wir einige der Gaben, die im ersten Korintherbrief erwähnt werden, werden gar nicht mehr erwähnt. Das wichtige Kapitel im Römerbrief ist ja das Kapitel 12. Und da haben wir auch eine Liste mit verschiedenen Gaben. Und Paulus sagt ab Vers 4, denn gleich wie wir an einem Leib viele Glieder besitzen, nicht alle Glieder aber dieselbe Tätigkeit haben, so sind auch wir, die vielen, ein Leib in Christus und als Einzelne untereinander Glieder. Wir haben aber verschiedene Gnadengaben gemäß der uns verliehenen Gnade. Wenn wir Weissagung haben, so sei sie in Übereinstimmung mit dem Glauben. Wenn wir einen Dienst haben, so geschehe er im Dienen. Wer lehrt, diene in der Lehre. Wer ermahnt, diene in der Ermahnung. Wer gibt, gebe in Einfalt. Wer vorsteht, tue es mit Eifer. Wer Barmherzigkeit übt, mit Freudigkeit. Wenn wir die verschiedenen Gaben kategorisieren, dann können wir sagen, es gab die Wundergabe, es gab die offenbarenden Gaben, wie zum Beispiel Prophetie. Und dann die Dienstgaben aufgeteilt eben in den eigentlichen Dienst, also auch praktischer Dienst, und die Gabe des Lehrens. Hier sehen wir von den vielen Gaben, die praktisch auch offenbarenden Gaben, die im ersten Korintherbrief erwähnt werden, sehen wir einige weniger. Es bleibt hier noch die Weissagung. Es wird Zungenrede oder Sprachenrede, ist ja der biblische Begriff. Sprachenrede wird nicht erwähnt. Zum Beispiel auch die Wundergaben werden hier nicht erwähnt. Dann kommen wir zum Epheserbrief, wo auch die Gaben erwähnt werden. Da gehen wir jetzt aber nicht drauf ein. Der wurde im Jahr 60 bis 62 in diesem Zeitraum geschrieben. Es werden auch diese Gaben nicht erwähnt, die im ersten Korintherbrief erwähnt werden oder viele von denen. Und dann kommen wir zum ersten Petrusbrief, in dem wir uns jetzt befinden, eben im Jahr 64 bis 65 geschrieben. Und hier sehen wir, dass Petrus auch eine Einteilung macht von den Gaben. Er sagt, auf der einen Seite gibt es die Redegaben. Er sagt, wenn jemand redet, so rede er es als Aussprüche Gottes. Und dann die Dienstgaben. Wenn jemand dient, so tue er es aus der Kraft, die Gott darreicht. Also Petrus erwähnt hier auch nicht Sprachenrede. Und er legt auch nicht den Schwerpunkt eben auf die Wundergaben, sondern er sagt, die beiden Bereiche gibt es, Redegaben und Dienstgaben. Und dann ist es interessant, wenn wir noch spätere Briefe anschauen, wie den Hebräerbrief, den zweiten Petrusbrief und den zweiten Timotheusbrief. Besonders interessant, also die sind alle in der zweiten Hälfte der 60er Jahre geschrieben. Und beim Hebräerbrief hatten wir ja schon die Stelle betrachtet, wo gewisse Dinge in Vergangenheit stehen. Und das ist etwas, was man oft übersieht. Hebräer 2, da heißt es ab Vers 3, wie wollen wir entfliehen, wenn wir eine so große Errettung missachten? Diese wurde ja zuerst durch den Herrn verkündigt und ist uns dann von denen, die ihn gehört haben, bestätigt worden. Und jetzt kommt das Wichtige in Vers 4, wobei Gott sein Zeugnis dazu gab, mit Zeichen und Wundern und mancherlei Kraftwirkungen und Austeilungen des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Es steht jetzt in Vergangenheit, Gott gab sein Zeugnis dazu. Zu was? Zu der Verkündigung des Evangeliums durch die Apostel. Das hat Gott durch sein Zeugnis bestätigt, nämlich durch Zeichen und Wunder und Austeilungen von Kraftwirkungen durch den Heiligen Geist nach seinem Willen. Das steht nicht mehr in Gegenwart. Er schreibt nicht, und Gott gibt sein Zeugnis zu der Verkündigung des Evangeliums durch Zeichen und Wunder bis zum heutigen Tag, sondern er sagt, Gott gab diese Bestätigung. Das heißt, hier in diesem späten Brief haben wir das schon in Vergangenheit. Und dazu passend sind die beiden Briefe, die Petrus und Paulus zum Ende ihres Lebens geschrieben haben, nämlich der zweite Petrusbrief und der zweite Timotheusbrief. In beiden Briefen deuten die Autoren darauf hin, dass sie bald heimgehen, dass ihr Lauf vollendet ist, sagt zum Beispiel Paulus. Und auch Petrus erwähnt seinen bevorstehenden Tod. Und er betont jetzt nicht mehr diese ganzen Gaben, die eben zum Beispiel Paulus im ersten Korintherbrief erwähnt hat, sondern im zweiten Timotheusbrief legt Paulus den Schwerpunkt auf das Wort. In diesen beiden Briefen, im zweiten Petrusbrief und im zweiten Timotheusbrief, haben wir die Schlüsselbibelstellen über die Inspiration der Bibel. Nämlich im zweiten Timotheus ist es 2. Timotheus 3, Kapitel 3 ab Vers 16. Da heißt es, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Was sagt uns diese Stelle aus? Die Schrift, die von Gott eingegeben ist, das ist die inspirierte Schrift von Gott eingehaucht, wie es dann im 2. Petrus heißt, die ist ausreichend, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Das heißt, die Bibel ist ausreichend. Das ist es, was Paulus am Ende seines Lebens uns mitgibt. Er legt den Schwerpunkt auf das Wort Gottes. Und genauso Petrus, im zweiten Petrusbrief, in Kapitel 1 ab Vers 19. Und so halten wir nun fest an dem völlig gewissen prophetischen Wort, und ihr tut gut daran, darauf zu achten, als auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass keine Weissagung der Schrift von eigenmächtiger Deutung ist, denn niemals wurde eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben, haben die heiligen Menschen Gottes geredet. Also auch Petrus gibt uns das mit, vor seinem Tod gibt er uns das mit, dass wir festhalten sollen an dem völlig gewissen prophetischen Wort, und er macht unmissverständlich klar, dass er das geschriebene, das offenbarte Wort meint und nicht die Existenz von Propheten während der gesamten Zeit der Gemeinde bis zur Wiederkunft des Herrn, sondern wir sollen auf das achten, was geschrieben ist, bis der Morgenstern aufgeht, das heißt, bis der Herr Jesus kommt und wir bei ihm sind, sollen wir an dem geschriebenen Wort festhalten. Genau das bestätigt die Apostelgeschichte, wo in den ersten Kapiteln Zeichen und Wunder geschehen. Die ziehen sich natürlich durch, aber wir sehen, der Schwerpunkt von Zeichen und Wunder war in der Anfangszeit der Gemeinde. und stand in Verbindung mit den Aposteln und eben nicht mit jedem einzelnen Gläubigen. Natürlich hat Paulus während seinen verschiedenen Missionsreisen, hat Gott immer wieder Wunder durch Paulus gewirkt. Aber, wie wir auch schon gesehen haben, zu einem Zeitpunkt lässt Paulus den Trophimus krank zurück und kann ihn nicht heilen. Das heißt, er kann nicht zu jeder Zeit einfach sagen, er verbringt jetzt ein Wunder der Heilung, sondern auch er ist da letztendlich Gott unterworfen und seinem Willen unterworfen, inwieweit er auch eine Heilung vollbringen möchte oder nicht. Wir sehen also etwas, eine Bestätigung in der Abfolge der Briefe, dass wir eine Veränderung haben in der Gewichtung, dass praktisch diese Gaben, wie zum Beispiel die Zeichengaben und die offenbarenden Gaben, eher in der früheren Zeit vorhanden waren und dann eine Abnahmung der Gewichtung schon hier feststellbar ist. Der Hebräerbrief erwähnt das in Vergangenheit und Paulus und Petrus beide am Ende ihres Lebens deuten sie darauf hin, dass wir auf das Wort achten sollen. Also eine Bestätigung von all dem Gesagten und der Begründung, dass gewisse Gaben nur im ersten Jahrhundert gegeben worden sind, nämlich diese Wundergaben, die offenbarenden Gaben, zu denen ja auch die Zeichengabe, Sprachenrede gehört, denn durch die Sprachenrede konnten auch Dinge geoffenbart werden und natürlich die Gabe der Prophetie, die in eng verknüpft war natürlich mit den Aposteln und den Propheten. Und somit ist die Einteilung von Petrus sehr gut, der eben uns hier sagt, es gibt diese zwei Bereiche, wenn jemand redet, also die Redegaben, so rede es als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so tue er es aus der Kraft, die Gott darreicht. Die Gaben an sich, wir haben da im Griechischen das Wort Charisma. Da von diesem Wort kommt zu Unrecht die Bezeichnung der charismatischen Bewegung, denn Charismen sollten in jeder Gemeinde vorhanden sein. Und jeder Gläubige ist ja auch von Gott begabt mit einer Gabe, um den anderen zu dienen, aber eben nicht mit den Gaben, die aufgehört haben. Wenn jemand heute aufsteht und sagt, ich bin ein Prophet, ich habe die Gabe der Prophetie, dann mag er vielleicht ein Prophet sein, aber ein falscher Prophet und nicht ein Prophet Gottes. Denn der letzte Prophet oder die letzte Offenbarung war die Offenbarung, die Apokalypse, die Gott dem Johannes gegeben hat. Und dieses Buch beschäftigt sich ja auch sehr stark mit dem Endzeitgeschehen. Und von daher ist es sehr passend, dass dieses Buch auch das letzte Buch der Bibel ist und das nochmal die Ermahnung hat, nichts hinzuzufügen und nichts wegzunehmen. Und auch wenn jemand heute sagt, er hat die Gabe der Sprachenrede, er hat sie einfach bekommen, dann hat er sie sicher nicht von Gott bekommen, sondern entweder von der anderen Seite, vom Widersacher, oder aber er bewirkt diese Gabe selbst. Man kennt das auch in der Psychologie, auch manche Psychologen verwenden das und bringen praktisch ihren Patienten bei, wie man in Sprachen redet, aber wie man vor sich hin plappert sozusagen. Ja, es gibt auch einzelne Firmen, die führen das ein als Entspannungsübung in den Pausen, dass dann alle durcheinander plappern. Das hat dann gar nichts mehr praktisch mit dem biblischen Sprachenreden zu tun, aber so ist es ja genau in den Pfingsten charismatischen Gemeinden, das Geplapper, die Wiederholung von 2, 3 Silben stellen in aller Regel auch keine wirkliche Sprache dar, sondern sind einfach ein Geplapper. Ja, es gibt da Ausnahmen, es gibt ja wirklich Beispiele, wo man erkannt hat, wo jemand verstanden hat, was geredet wurde. Und das, was dabei rauskam, ist oft auch sehr erschreckend. Aber in beiden Seiten, das hatte ich ja auch erwähnt, sowohl wenn jemand verstanden hat, wie jemand Satan angebetet hat, als auch wenn jemand anderes verstanden hat, der hat jetzt gerade Gott gelobt. Da muss man immer vorsichtig sein und muss gucken, stellt diese Behauptung auf, ja, und dem wirklich nachgehen, ob dieses Zeugnis überhaupt glaubwürdig ist. Was wohl sehr gut dokumentiert ist, sind gewisse Begebenheiten, die ich erwähnt hatte in der katholisch-charismatischen Bewegung, wo dann auch in Sprachen geredet wurde und auf Griechisch zum Beispiel die Maria verehrt wurde, angerufen wurde, dass Ave Maria zum Beispiel gesagt wurde von jemandem, der gar kein Griechisch konnte und das verstanden wurde. Und das berichten sogar praktisch die Pfingstler selbst, die da involviert waren, dass diese Situation wirklich so stattgefunden hat. Und das ist eine Bestätigung dafür, dass dieser Geist, der diese Sprachenrede oder das Zungenreden, sagen wir mal, bewirkt, sehr anpassungsfähig ist. Und je nachdem, in welchem Umfeld er sich gerade bewegt, kann er einem Katholiken auch bestätigen, dass er in seinem Katholizismus richtig ist und dass er sogar in einer fremden Sprache Maria loben kann. Ein Zeugnis, was ich auch kenne aus der Schweiz noch, ist von einer Pfingstgemeinde dort, und der Pastor der Gemeinde, in der ich damals war, hatte immer wieder Kontakt mit dieser Pfingstgemeinde, aber es war nur ein Austausch. Und da hat ihm jemand gesagt, er hatte so Probleme, die Gabe der Sprachenrede zu bekommen. Er wusste einfach nicht, was er tun soll, und hat dann mit einem Ältesten dort gesprochen und hat gesagt, er will ihm was verraten, aber er soll es nicht weitersagen. Wenn es einfach nicht funktioniert, dann soll er Maria anrufen und sie bitten, ihm die Gabe der Sprachenrede zu geben, und dann wird es bestimmt funktionieren. Derjenige, der war wirklich so, so fest in der Schrift, dass ihm das klar war, dass das der falsche Rat war, und er ist dann aus der Gemeinde ausgetreten. Aber wir sehen hier auch eine gewisse Verbindung, die teilweise da ist. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Einzelfall ist oder ob solche Zeugnisse noch mehr gibt. Wir kommen zurück hierher. Wir haben also die Gaben, die es im ersten Jahrhundert gab, und es macht heute überhaupt keinen Sinn, nach diesen Gaben zu streben. Und wenn man so ringt und betet und fleht zu Gott, ich möchte diese Gabe haben, obwohl es diese Gabe gar nicht mehr gibt, dann muss man sich nicht wundern, wenn irgendwann einfach der Widersacher kommt und einen bedient und einfach das gibt, was derjenige dann haben möchte. Ich denke aber, oft ist es wirklich dieses Selbstproduzierte, dieses Geplapper, weil so wird manchen auch dann gesagt, so können sie diese Gabe bekommen. Einfach mal nachsprechen, was jemand anderes sagt, und so kann man das lernen, diese Gabe zu erhalten. Wir haben hier also Redegaben auf der einen Seite und die Dienstgaben. Und ganz wichtig, in Bezug auf die Gabe, ist noch zu betonen, die Gabe, die jeder Einzelne bekommen hat, ist ein Geschenk Gottes. Das liegt schon, kann man schon an dem Wort erkennen. Das Wort Charisma ist eben, kommt von dem Wort Gnade, und deswegen auch Gnadengabe. Es ist das, was Gott dem einzelnen Gläubigen schenkt, wenn er zum Glauben kommt. Und es ist nicht etwa, was der Gläubige sich erkämpft und erringt und verdient durch irgendwelche Praktiken. Natürlich die Voraussetzung, dass man mit seiner Gabe dem Herrn und den anderen dienen kann, ist, dass man hingegeben ist an den Herrn Jesus, dass man auch dem Herrn und den anderen dienen möchte und sich da auch einsetzen möchte im Leib, um dem Leib zu dienen. Das gleiche Wort wird für die Gabe des ewigen Lebens verwendet, zum Beispiel in Römer 6. Da gibt es ja die ganz bekannte Stelle, Römer 6, Vers 23, denn der Lohn der Sünde ist der Tod, aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Auch hier im Griechischen Charisma, und wir sehen hier, dieses Charisma bezieht sich natürlich hier auf das ewige Leben. Das heißt, das ewige Leben wird uns aus reiner Gnade gegeben. Wie wird es uns gegeben? Wenn wir das auf der einen Seite erkennen, was hier auch steht, der Lohn der Sünde ist der Tod. Wir erkennen, werden durch die Gnade des Herrn dahin gebracht zu erkennen, dass wir Sünder sind. Auch jeder ganz persönlich muss dahin gebracht werden, zu erkennen, dass er Sünder ist, dass er auch persönlich mit seinem Leben die Majestät Gottes und die Gebote Gottes und die Herrlichkeit Gottes beleidigt hat, die Gebote übertreten hat, und dass er die größte aller Sünden begangen hat, nämlich den Herrn Jesus abgelehnt zu haben in seinem bisherigen Leben. Auch wenn man nicht ausdrücklich feindselig war gegenüber Jesus, vielleicht hat man sich als neutral bezeichnet oder als noch zu klein, um als Kind an Jesus zu glauben. Man hat dadurch den Herrn abgelehnt, denn er hat gesagt, wer nicht für mich ist, ist gegen mich. Und somit gibt es keinen neutralen Bereich. Man bewegt sich nicht in einem eben neutralen Feld, wo man irgendwann sagt, ich gehe auf die eine Seite zum Widersacher oder ich gehe auf die andere Seite zu Gott und zum Herrn Jesus. Nein, man ist auf der Seite Satans. Man ist auf der Seite der Finsternis, so lange, wie man nicht auf der anderen Seite ist. Und das ist Tatsache, und das führt natürlich dann auch zum Tod, nämlich zum ewigen Tod. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Und hier ist nicht nur der physische Tod gemeint, sondern das geht darüber hinaus. Es fängt natürlich an mit dem physischen Tod, dass wir sterben müssen. Aber sterben müssen ja alle Menschen, es sei denn die, die entrückt werden. Aber jemand, der im Unglauben stirbt und im Unglauben praktisch geblieben ist bis zum Moment seines Todes, der wird in den ewigen Tod übergehen. Und das ist die ewige Verdammnis, das ewige Gericht. Das heißt, der physische Tod im Unglauben führt dann letztendlich dazu, dass man vor Gott erscheinen muss, dass man vor dem, dass man im Gericht vor Gott stehen wird, vor seinem Thron erscheinen muss. Und gemeint ist natürlich der Herr Jesus selbst, denn er wird auf diesem Thron sitzen und er wird Gericht halten und dann wird man dem Feuersee übergeben werden, nachdem bewiesen worden ist, dass man schuldig ist. Und das wird bewiesen werden, auch denen, die neutral sind, ihr ganzes Leben lang neutral waren, vielleicht sogar christliche Freunde gehabt haben, vielleicht gesagt haben, ich spende sogar ab und zu mal was einer christlichen Gemeinde. Und so unterstütze ich ja auch die gute Sache. Wenn man im Unglauben stirbt, wird man trotzdem verurteilt werden und die Bücher werden geöffnet, wie es heißt, und es wird bewiesen werden, dass man ein Feind Gottes ist, dass man gar nicht neutral war, sondern dass man ein Feind Gottes ist und deswegen dann auch dem ewigen Feuersee übergeben wird. Das heißt, ist es gut, sich in einem neutralen Bereich, wie man meint, zu bewegen? Das ist natürlich nicht gut, denn wir wissen nicht, wann unser Leben vorbei ist. Niemand von uns weiß es, ich weiß es nicht. Und niemand von euch weiß es, wann ihr sterben werdet. Deswegen ist es sehr korrekt, wie auch Wilhelm Busch und viele andere vor Jahren gesagt haben, betont haben, es ist möglich, eines Abends einzuschlafen und am nächsten Tag in der Hölle wieder aufzuwachen. Jetzt werden manche sagen, ja gut, aber der Feuersee, der ist ja erst viel später. Da muss man wissen, je nach Bibelübersetzung ist in manchen Bibelübersetzungen das Wort, das bei uns mit Totenreichen der Schlachter übersetzt ist, ist bei anderen Bibelübersetzungen mit Hölle übersetzt. Und im Totenreich landet man ja wirklich sofort. Und deswegen ist es in dem Sinne, wenn das Totenreich gemeint ist, eine richtige Aussage. Und von daher lebt man in dem sogenannten neutralen Bereich sehr gefährlich. Denn man weiß ja alles, man weiß um das Evangelium, man hat es bezeugt bekommen, hat es vielleicht sogar von den Eltern gesagt bekommen, in der Gemeinde gehört und meint einfach, der Zeitpunkt ist noch nicht gekommen. Aber die Bibel sagt, der Zeitpunkt ist jetzt, heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstockt eure Herzen nicht. Das ist diese Gnadengabe. Die Gnadengabe ist dann das ewige Leben. Das ewige Leben wird uns umsonst geschenkt. Wir müssen es uns nicht verdienen. Wir können es uns nicht einmal verdienen. Es wird uns umsonst geschenkt, wenn wir auf das vertrauen, was der Herr Jesus aus Liebe zu uns getan hat. Dass er in diese Welt gekommen ist und bereit war, am Kreuz für uns zu sterben. Das ewige Leben ist also nicht in uns begründet, sondern vollkommen außerhalb von uns. Warum außerhalb von uns? Weil wir vertrauen nicht auf unsere Werke, sondern auf das, was der Herr Jesus aus Liebe für uns geschehen ist. Und das hat er für uns getan. Und das hat er vor 2000 Jahren getan. Das tut er nicht heute. Also wir können heute nicht hingehen und sagen, Herr Jesus, bitte geh doch ans Kreuz für mich. Das können wir nicht sagen. Wir können ihn nicht dazu ermutigen, dieses Werk zu tun. Sondern wir können einfach darauf vertrauen, dass er es getan hat. Und das sollen wir tun. Wir vertrauen auf etwas, was außerhalb von uns für uns geschehen ist. Deswegen ist es allein aus Glauben und nicht aus Werken. Es ist nicht unser Verdienst. Wir können uns den Himmel nicht verdienen, denn der Herr Jesus hat alles Nötige schon getan. Und darauf sollen wir vertrauen und dann bekommen wir die Gnadengabe Gottes, nämlich das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Und so wird deutlich, es ist allein Gnade, es ist allein ein Geschenk Gottes. Ein Geschenk, das natürlich lebensverändernd wirkt. Wenn jemand sagt, ich glaube ja an Jesus, ist ja alles gut, aber weiterhin in Sünde lebt, weiterhin lebt wie ein Feind Gottes, so muss er sich hinterfragen. Paulus sagt, prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid. Das heißt also nicht, billige Gnade in dem Sinne, ich nehme halt dieses Geschenk an und lebe weiter so, wie ich will. Nein, wenn Jesus ins Leben kommt, dann verändert er das Leben, dann übernimmt er das Steuer. Vorher haben wir selbst unser Steuer in der Hand gehabt, haben das Auto sozusagen gelenkt und in Wirklichkeit war noch jemand anderes dahinter, der mitgelenkt hat, unter dessen Herrschaft wir waren. Wenn Jesus das Leben verändert, heißt es, er übernimmt das Steuer und er ist der Herr unseres Lebens. Und das ist wichtig, das zu wissen. Und deswegen haben wir in der Schrift die Aufforderung, uns zu prüfen, nicht einfach zu sagen, ich glaube das ja schon seit klein auf, also bin ich gerettet. Nein, wenn wir diese Früchte nicht haben in unserem Leben, dann sollen wir uns hinterfragen. Und das Ziel ist dann, dass wir uns nochmal ganz neu mit dem Evangelium beschäftigen. Was ist eigentlich das Evangelium? Vielleicht haben wir es ganz falsch verstanden. Das heißt, das Ziel ist nicht, von nun an anzufangen, gute Werke zu tun, wenn die Früchte nicht da sind, sondern erstmal das Evangelium nochmal zu betrachten, das Wort zu studieren und wirklich zum rettenden Glauben an den Herrn Jesus zu kommen und dann anzufangen, dem Herrn Jesus zu dienen und im Vertrauen auf ihn wirklich auch die Gabe, die wir bekommen haben, dann für andere einsetzen. Und hier kommen wir wieder zurück zu dem Thema Gaben. Genauso wie das ewige Leben eine Gnadengabe ist, ein Geschenk ist, so sind eben die Gaben, die die Gläubigen bekommen, ein Geschenk und nicht ein Verdienst. Und deswegen macht es keinen Sinn, wenn ich hingehe und sage, ich will jetzt die Gabe, die Redegabe bekommen und ein Prediger in der Gemeinde werden. Und jemand anderes sagt, nö, ich will lieber eine Dienstgabe bekommen und einfach ganz praktisch dienen, obwohl in manchen Situationen es sich eigentlich schon gezeigt hat, dass der Herr mich da begabt hat, auch das Wort zu sagen und das Wort weiterzugeben. Es geht also nicht darum, jemand anderes nachzuahmen und die Gaben von jemandem nachzuahmen, sondern jeder hat seine eigene Gabe. Und wie kann man das verstehen? Ein guter Vergleich ist der Künstler, der ein Bild malt und der selber seine Farben zusammenmischt. Er nimmt etwas Rot, er nimmt etwas Gelb, er mischt sich eine Farbe zusammen, bis er genau den Ton hat, den er haben möchte, und dann malt er sein Bild. Und so ist es auch mit den Gaben. Gott hat uns individuell verschiedene Gaben gegeben und wir sehen an den Listen, die es in der Bibel gibt, dass man das nicht ganz konkret runterbrechen kann und sagen kann, das ist die Gabe, das ist die Gabe, das ist die Gabe. Es gibt Kategorien von Gaben, aber es gibt unterschiedliche Ausdrucksweisen von den Gaben, zum Beispiel gerade im Korintherbrief, wo ja auch Dienstgaben und so weiter mit aufgezählt sind, und Römerbrief, wo eine große Liste von Gaben sich befindet. Und wir sehen, diese Listen sind eben teilweise dadurch begründet, was ich gesagt habe, dass manche aufgehört haben, aber nicht nur deswegen, sondern weil sie eben auch sehr individuell sind, sind sie allgemein gehalten und nicht so, dass man jetzt einen Gabentest machen könnte, um festzustellen, welche Gabe jetzt jeder Einzelne hat. Und dann kann man genau sagen, okay, deine Gabe ist es, einfach nur das Klo zu putzen, und jemand anderes hat vielleicht die Gabe, den Bibelabend zu machen oder die Predigt zu machen. Natürlich ist es so, dass diese Redegaben Gaben sind, die man eher noch genau definieren kann. Es wird oft sehr schnell deutlich, ob jemand die Gabe hat, zum Beispiel das Wort weiterzugeben, das Wort zu lehren oder nicht. Und in manchen Gemeinden ist es so, dass dort auch solche das Wort weitergeben, wo man sehr schnell merkt, eigentlich hat derjenige diese Begabung gar nicht. Aber trotzdem lehrt er. Ich kenne eine Gemeinde, wo ziemlich viele Brüder predigen dürfen und sich abwechseln. Das heißt, da kommt jeder Bruder vielleicht nur alle paar Monate mal dran. Und man merkt, da predigen dann einfach manche und geben das Wort weiter, wo einfach diese Gabe fehlt, wo es nicht vom Herrn wirklich so bestätigt ist und unterstützt ist, dass man sich eigentlich denkt, eigentlich sollte derjenige gar nicht predigen. Ohne jetzt böse zu denken, ohne jetzt irgendjemand schlecht machen zu wollen, ist es so, dass wenn jemand die Gabe nicht hat, zum Beispiel gerade die Redegabe, das Wort auszulegen, das Wort weiterzugeben, so jemand sollte auch in der Gemeinde nicht predigen. Es ist nicht gut, wenn eine Gemeinde sagt, jeder Bruder kommt einmal dran und man wechselt einfach durch, sodass jeder mal gepredigt hat. Ja, das ist nicht biblisch, sondern biblisch heißt es wirklich, dass wir zum einen selbst uns Gedanken machen, wo sind wir überhaupt befähigt, und dann uns für diesen Dienst auch anbieten und dass auch die Verantwortlichen der Gemeinde natürlich das mit prüfen und nicht einfach, weil sie niemanden verletzen wollen, sagen, okay, der Bruder, der will jetzt unbedingt predigen. Ich denke, er kennt sich zum einen im Wort zwar nicht so aus, er hat die Gabe irgendwie gar nicht, aber wenn er es unbedingt will, dann will ich den ja auch nicht verletzen. Das ist dann eine falsche Haltung, sondern dann muss man auch hergehen und sagen, du, ich kann mir vorstellen, dass dein Dienst in einem ganz anderen Bereich ist. Manch einer mag vielleicht sagen, in Bezug auf die Gaben, ich habe gar keine Gabe und in der Gemeinde läuft alles gut ohne mich. Ja, die Predigt wird gemacht, der Bibelabend wird gemacht, die praktischen Dienste, die werden eigentlich auch sehr gut gemacht. Also es mangelt in dem Sinne an gar nichts. Ich habe irgendwie gar keine Gabe, wie ich mich einbringen könnte und es läuft alles auch ohne mich. Ich bin entbehrlich. Das ist eben nicht biblisch. Biblisch ist, dass wir alle Glieder an einem Leib sind. Eine Gemeinde besteht nicht daraus, dass einige wenige die Dienste tun, sich einbringen in der Gemeinde und ein Großteil der Gemeinde einfach nur Sonntag für Sonntag da sitzt und praktisch passiv am Gemeindeleben teilnimmt. Jeder Einzelne ist Teil des Leibes Christi. Und jeder Einzelne hat seinen Dienst, hat seine Gabe, die er einbringen soll. Und dann ist er auch ein guter Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Wenn jemand sagt, ich brauche mich nicht einzubringen, weil alles schon läuft, dann hat er die falsche Haltung. Dann muss er sich fragen, willst du überhaupt dienen? Willst du überhaupt dich einbringen, um den Geschwistern zu helfen? Die anderen sind doch abhängig von jedem Einzelnen. Auch ich, der ich jetzt hier stehe und predige, bin abhängig von euch. Bin abhängig von euren Gebeten, bin abhängig von eurer Ermutigung und von vielen anderen Dingen und auch in anderen Bereichen von der Handreichung, die ihr mir tut, so wie auch alle anderen, die anderen brauchen. Und dieses Konzept ist unserer heutigen Zeit sehr fremd. Warum? Weil wir in einer Zeit leben, wo Individualismus an erster Stelle steht. Jeder ist individuell, jeder hat seine eigenen Interessen und man wünscht es gar nicht, irgendwie von anderen abhängig zu sein. Man wünscht eigentlich, unabhängig zu sein und den Rahmen, in dem man doch mit anderen Zeit verbringt, selbst festzustecken und selbst zu bestimmen. Das ist der Zeitgeist, das ist unsere Zeit. Das ist sehr extrem, das war vor einigen Generationen noch anders. Das wirkt sich aus auf die ganze Gesellschaft, auf die Familie und natürlich auch auf die Gemeinde. In der Gemeinde weiß man, jetzt ist man Teil des Leibes, aber viele leben doch ihr individuelles Leben so weiter wie bisher, ohne sich dessen bewusst zu sein, die anderen brauchen mich ja. Ich bin ja Teil am Leib. Ich bin gar nicht mehr in dem Sinne ein Individuum. Natürlich sind wir alle Individuen. Wir sind alle einzigartig, das ist richtig, aber wir sind eingefügt in diesen Leib des Herrn Jesus. Und er ist das Haupt. Er führt das Ganze an, er lenkt diesen ganzen Leib und wir sind Glieder an einem Leib, die voneinander abhängig sind und eben nicht dazu aufgefordert sind, unser individuelles Leben weiter zu leben. Deswegen muss sich da auch jeder prüfen und sich überlegen, wo stelle ich eigentlich meine eigenen Interessen vor dem, was das, vor das, was das Wort Gottes sagt, wo stelle ich mich selbst in den Mittelpunkt und bin deswegen gar nicht so bereit zu dienen. Es kann sein, dass diese Haltung der Grund dafür ist, dass ich noch gar nicht entdeckt habe, welche Gabe ich überhaupt habe. Es ist nicht das Problem, dass Gott etwas falsch gemacht hat und jetzt gar keine Gabe gegeben hat. Es ist eher die Grundhaltung, die falsche Grundhaltung, die dazu führen kann, dass jemand jahrelang in der Gemeinde ist und sich nicht einbringt mit der Gabe, die er bekommen hat. Einen guten Vergleich, den ich da gehört habe in einer Predigt zu dem Thema, ist ein Violinsammler. Es gibt verschiedene Menschen, die gerne Violinen sammeln. Auch in vielen anderen Bereichen gibt es ja Sammler. Nur Violine passt in dem Sinne sehr gut, dass es ein Instrument ist. Und in Kanada gibt es einen, der hat 25 sehr teure Violinen gesammelt und bei sich zu Hause stehen. Und man kann sich vorstellen, diese Violinen, die werden praktisch so gut wie nie mehr gespielt. Die stehen einfach rum. Und so kann es auch in der Gemeinde aussehen. Es stehen lauter Violinen rum, die einfach nur dastehen, die Museumsstücke sind sozusagen und die nicht gespielt werden. Und so ist es mit Gläubigen, die in einer Gemeinde sind. Die sind wie Museumsstücke, werden aber nicht gespielt. Gespielt von wem? Nämlich von dem lebendigen Gott. Und das sollte so nicht sein. Wir sollten darum ringen, darum beten, den Herrn anflehen, dass wir ihm zur Verfügung stehen und durch die Hingabe an den Herrn als lebendiges Schlachtopfer dann auch bereit sein, den anderen zu dienen. Und dann wird sich sehr schnell herausstellen, in welchen Bereichen Gott mich gebrauchen möchte und in welchen Bereichen auch die anderen wirklich mich brauchen. Ich möchte noch im Römerbrief auf einige Gaben, die erwähnt werden, konkret eingehen. Deswegen schlagen wir den Römerbrief jetzt nochmal auf. Römerbrief, Kapitel 12. Wir haben erstmal in Vers 3 eine wichtige Aussage, eine grundlegende Aussage. Denn ich sage Kraft der Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass er nicht höher von sich denke, als sich zu denken gebührt, sondern dass er auf Bescheidenheit bedacht sei, wie Gott jedem Einzelnen das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Auch hier sehen wir wieder, es ist Gnade. Gott hat das Maß des Glaubens zugeteilt. Das ist Teil seines Planes. Und jetzt geht er ein auf die einzelnen Gaben in Vers 4. Denn gleich wie wir an einem Leib viele Glieder besitzen, nicht alle Glieder aber dieselbe Tätigkeit haben, so sind auch wir, die vielen, ein Leib in Christus und als Einzelne untereinander Glieder. Wir haben aber verschiedene Gnadengaben gemäß der uns verliehenen Gnade. Wenn wir Weissagung haben, so sei sie in Übereinstimmung mit dem Glauben. Wenn wir einen Dienst haben, so geschehe er im Dienen. Wer lehrt, diene in der Lehre. Wer ermahnt, diene in der Ermahnung. Wer gibt, gebe in Einfalt. Wer vorsteht, tue es mit Eifer. Wer Barmherzigkeit übt, mit Freudigkeit. Also hier diese verschiedenen Gnadengaben. Und wir hatten schon gesehen, die Weissagung eben beschränkt auf das erste Jahrhundert. Und damit haben wir uns auch schon beschäftigt mit diesem Thema. Dann der Dienst. Der Dienst geschehe im Dienen. Und Petrus hatte gesagt, der Dienst soll geschehen in der Kraft, die Gott darreicht. Das heißt, es handelt sich nicht um einen Dienst in eigener Kraft, sondern in der Kraft, die Gott darreicht, damit in allem Gott verherrlicht wird, sagt Petrus. Das ist das Ziel, dass Gott verherrlicht wird. Und wenn dieser Dienst in der Kraft geschieht, die Gott darreicht, dann wird dadurch Gott verherrlicht. Dann schenkt er auch die Freudigkeit dazu, wie es ja am Ende heißt, wer Barmherzigkeit gibt mit Freudigkeit, dann schenkt er die in diesem Dienst. Dann muss man nicht sagen, oh nein, jetzt habe ich so einen schweren Dienst, den ich heute tun muss am Bruder, an einer Schwester. Da bin ich ganz entmutigt und habe keine Freude dabei. Der Herr Jesus kann die Freudigkeit bei dem Dienst schenken. Wie dient man in der Kraft, die Gott darreicht? Das ist eine Frage, die sicher viele beschäftigt. Und ein ganz wichtiger Punkt ist natürlich erstmal das Gebet. Dass bevor wir dienen, dass wir im Gebet den Herrn suchen, dass wir im Gebet um Glauben, um Vertrauen bitten, dass wir uns selbst und unseren Dienst dem Herrn hinlegen und dann die Sache in Angriff nehmen im Vertrauen auf den Herrn Jesus. Das heißt auch im Vertrauen auf sein Evangelium, im Vertrauen auch darauf, dass er am Kreuz eben die Macht der Sünde gebrochen hat und dass er uns berufen hat zu einem neuen Leben. Und es ist ja so, ich denke, jeder kann das bezeugen, dass manchmal mehr Glauben, mehr Vertrauen da ist und manchmal weniger. Deswegen sind wir so darauf angewiesen, da immer wieder den Herrn zu suchen, auch füreinander den Herrn zu suchen, dass das, was wir tun, wir wirklich im Glauben und im Vertrauen tun können. Denn wenn wir uns dann in der Situation befinden, und das im Vornherein nicht dem Herrn hingelegt haben, dann mag es sein, dass in der Situation die Zeit gar nicht da ist, jetzt den Herrn zu suchen. Natürlich können wir innerlich den Herrn anflehen und ich denke, das tun wir auch. Aber es ist doch anders, wenn wir von vornherein uns dem Herrn hingegeben haben und die Sache dem Herrn hingelegt haben und dann den Dienst tun, als wenn wir plötzlich, wenn uns plötzlich einfällt, jetzt tue ich ja einen Dienst, jetzt muss ich ja einen Dienst tun und ich habe doch gar nicht dafür gebetet, habe das dem Herrn nicht anbefohlen. Es mag die Zeit gar nicht da sein, dass wir dann den Herrn suchen. Und so geht es uns ja oft im Alltag, wenn wir uns im Alltag befinden, dann gleitet so das Wort oft aus dem Blick und wir haben es nicht vor Augen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir einfach Zeiten haben, wo wir den Herrn suchen und den Herrn anflehen, dass wir ihm und in seiner Kraft auch dienen dürfen. Also wir haben hier das Dienen und dann wer lehrt, diene in der Lehre, eben das Wort auslegen, das Wort weitergeben. Das ist nicht nur in den offiziellen Veranstaltungen der Gemeinde. In der Gemeinde haben wir oft eben Predigt und wir haben Bibelstunde, wo die Möglichkeit da ist, eben zu lehren. Aber auch im Persönlichen kann man das Wort weitergeben und lehren. Man kann das Wort durch persönliche Gemeinschaft mit anderen Gläubigen zum Beispiel weitergeben oder auch Ungläubigen das Wort sagen. Und auch da sind manche mehr begabt als andere, das zu tun. Aber auch hier sehen wir, es gibt Möglichkeiten, nicht nur in den offiziellen Veranstaltungen, sondern eben auch in anderen Rahmen zu lehren. Und dann haben wir in Vers 8, wer ermahnt, diene in der Ermahnung. Auch das hängt mit Reden zusammen. Aber dieses Wort ist sehr weit gefächert, müssen wir betrachten. Unter Ermahnung verstehen wir meistens eine Zurechtweisung. Wir gehen auf jemanden zu und sagen, du, ich muss dich ermahnen, ich möchte dich auf etwas hinweisen, mir ist etwas aufgefallen, und ermahnen einen Bruder oder eine Schwester. Auch dazu muss man befähigt sein. Ein ganz wichtiges Kriterium laut Jakobus ist, dass man geistlich ist. Nicht jeder ist geistlich. Also nicht jeder hat die Aufgabe, den anderen zu ermahnen. Und manche meinen das oft. Ich habe die Gabe der Ermahnung und sind ständig am Ermahnen. Und eigentlich haben sie eher eine kritische Haltung, eine kritische Einstellung. Und deswegen sind sie ständig am Ermahnen, weil sie den Balken im eigenen Auge nicht sehen. Das müssen wir uns auch vor Augen halten. Also Ermahnung muss biblisch geschehen und ist nicht jedermanns Sache, sagen wir es einfach mal so. Es wird hier unter den Gaben mit aufgeführt. Diese Ermahnung ist eben nicht nur Ermahnung, obwohl es sehr oft Ermahnung ist. Wenn wir das griechische Wort betrachten, so wird dieses Wort tatsächlich oft zu Recht mit ich ermahne übersetzt, wenn es als Verb ist oder als Substantiv, eben Ermahnung. Aber an einigen Stellen wird dieses Wort auch mit trösten übersetzt und hat auch diese Bedeutung. Zum Beispiel im 2. Thessalonicher Brief, Kapitel 2, Vers 17. Da heißt es, ich lese ab Vers 16, er selbst aber, unser Herr Jesus Christus und unser Gott und Vater, der uns geliebt hat und uns einen ewigen Trost und eine gute Hoffnung gegeben hat durch Gnade, er tröste eure Herzen und stärke euch in jedem guten Werk, in jedem guten Wort und Werk. Also hier wird das gleiche griechische Wort mit trösten übersetzt. Er tröste eure Herzen und stärke euch in jedem guten Wort und Werk. So sehen wir, dass Ermahnung sich nicht nur mit der Ermahnung im Sinne von Zurechtweisung sich nicht nur darauf bezieht, sondern eben auch auf Trösten. Er tröste eure Herzen. Und auch das ist ein Dienst, dass man fähig ist, andere zu trösten. Solche, die in Not sind, solche, die einfach Trost brauchen. Wenn jemand in Not ist, wenn es jemand schlecht geht, dann ist das Erste, was er in dem Moment oft nicht braucht, eine Ermahnung. Er braucht sie vielleicht. Vielleicht ist er deswegen in Not, weil er die ganzen Sorgen hat in den Vordergrund treten lassen und den Glauben und das Vertrauen auf den Herrn in den Hintergrund hat treten lassen. In dem Sinne ist vielleicht eine Ermahnung auch dran, dass er auf das Wort und auf den Herrn vertraut, in allen Sorgen, in allen Nöten. Aber oft ist es auch gut, wenn jemand das Hand in Hand tun kann, wenn jemand auf einen zugehen kann, ihn gleichzeitig trösten und gleichzeitig ermahnen kann. dann fühlt der andere sich nicht wie mit dem Finger, dass man mit dem Finger auf einen gezeigt wird, sondern er fühlt sich auf der einen Seite angenommen und getröstet und auf der anderen Seite in Liebe ermahnt und zurechtgewiesen. Und wenn jemand das kann, das miteinander kombinieren kann, dann ist er sehr wertvoll für die Geschwister in der Gemeinde. Denn dann vergrößert er das Leid der Geschwister nicht, die vielleicht beides brauchen, sondern er ist ihnen eine wirkliche Hilfe. Das Wort im Johannesevangelium, das Jesus verwendet für den Heiligen Geist, der Tröster laut Luther-Übersetzung oder der Beistand, das hängt auch mit dieser Wurzel zusammen, mit dem gleichen Wort. Der Tröster, der Heilige Geist tröstet, der Heilige Geist ermahnt und überführt aber auch, und der Heilige Geist steht den Gläubigen bei. Er ist mit ihnen und hilft ihnen und ist ihr Beistand. In der Schlachtübersetzung wird es deswegen mit Beistand übersetzt. Luther hat es mit Tröster übersetzt. So viel ich weiß, gibt es keine Übersetzung, die es mit Ermahner übersetzt. Aber hier sehen wir, die Funktion des Heiligen Geistes ist genau das zu tun, zu überführen, zu ermahnen in dem Sinne, aber auch zu trösten und den Gläubigen beizustehen. Und all das, denke ich, ist in dieser Gabe mit beinhaltet, dass man anderen beistehen kann, dass man sie ermahnen kann, dass man sie trösten kann. Und wer weiß, er muss jetzt jemand ermahnen, es liegt ihm so auf dem Herzen, weil er gewisse Dinge beobachtet hat, der sollte darum beten, dass auch diese alle anderen Elemente mit eine Rolle spielen, sodass er dem anderen wirklich in Liebe, in Barmherzigkeit begegnen kann, dass er ihn mit Barmherzigkeit auch annehmen kann und aus dieser Barmherzigkeit heraus dann den anderen korrigiert. Und dass es eben nicht von oben herabkommt, sondern immer in dem Bewusstsein, ich selbst hätte 1000 Gründe, um ermahnt zu werden. Ja, ich wundere mich, warum die Geschwister mich nicht jeden Tag ermahnen. Sie sind ja sehr barmherzig mir gegenüber. Und in dieser Einstellung sollten wir dann auf andere zugehen. In der Einstellung, dass wir wissen, Christus hat jeden Einzelnen angenommen und wir sollen einander annehmen, genauso wie er uns angenommen hat. Und deswegen leitet Paulus auch diesen Abschnitt ein, dass man auf Bescheidenheit bedacht sein soll. Damit möchte ich für heute schließen. Wir hatten gesehen, dass Gott den einzelnen Gläubigen Gaben gegeben hat. Für die heutige Zeit können wir die in zwei Kategorien einteilen, nämlich die Redegaben und die Dienstgaben. Und ich hatte schon mal gesagt, dass alles letztendlich Dienst ist, auch die Redegaben sind ein Dienst. Aber Petrus macht trotzdem diese Einteilung, weil es klare Schwerpunkte gibt in der Ausübung dieser Gaben. Es ist Gnade, dass wir diese Gaben haben, genauso wie das ewige Leben Gnade ist. Und in dieser demütigen Haltung, dass wir etwas geschenkt bekommen haben, sollten wir bereit sein, den anderen zu dienen, uns für die anderen einsetzen, für die anderen da sein und sie annehmen, so wie Gott uns angenommen hat in Christus.